Heute zu Gast bei Behind the Sea, Hamas Memanesh. Hamas blickt auf 30 Jahre Softwareentwicklung zurück. Er hat einmal die MGM Technology Partners gegründet und ist auch immer noch mit dabei als Gründer und als CEO. Wem MGM nichts sagt, über 1000 Mitarbeitende in Deutschland, ungefähr 130 Millionen Euro Umsatz und wie gesagt, global unterwegs mit Softwareprodukten. Was sie genau machen, hat er uns im Podcast erzählt. Wir haben auch generell über den Wandel und natürlich auch die Themen wie künstliche Intelligenz etc. im Podcast gesprochen, alles was Software betrifft. Und später sind wir auch auf seine Gründungsgeschichte natürlich eingegangen, weil das ist natürlich was, was wir bei Behind the Sea gar nicht so oft haben. Jemanden, der 30 Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut hat, der hat natürlich sehr viel zu erzählen. Wir haben uns dann auch mal angeguckt, wie sieht so ein Tag aus im Leben von Hamas als Gründer und CEO. Und der sieht eigentlich ganz normal aus. Das werdet ihr später auch hören. Ein Thema, was für mich hängen geblieben ist, ist das Thema und die Frage, beschäftige ich mich eigentlich gerade mit den richtigen Themen, beziehungsweise wie und mit wem verbringe ich eigentlich meine Zeit? Das ist so eine einfache Frage und doch ist sie so schwierig und das richtig zu steuern und zu beantworten ist auch eine tolle Übung, die man zu Hause einmal ausprobieren kann. Mehr dazu gibt es gleich im Podcast. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Viel Spaß euch beim Zuhören, abonniert den Kanal, sendet uns Feedback. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Sagst du noch mir mal kurz deinen Vorname?
Hamas.
Hamas.
Genau.
Okay, also nicht Hamas, sondern nee. Hamas.
Eher ein helles A, Hamas.
Hamas.
Genau, Hamas.
Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, willkommen im Podcast.
Dankeschön. Vielen Dank, Franz.
Mir ist es wichtig, dass ich den Vorname zumindest richtig ausspreche, weil das ja was sehr Persönliches ist, genauso wie der Podcast.
Also ganz persönlich ist Hami. Ah. Das ist einfacher. Und so wurde ich immer in der Familie genannt.
Okay, gut zu wissen. Dann sag uns doch mal, was du heute machst und wo wir heute sind.
Wir sind heute bei MGM Technology Partners. Und ich bin der Gründer und einer der zwei Geschäftsführer der MGM. Und diesen Job mache ich schon sehr lange, seit 1994, seitdem es diese Firma gibt.
Wow, das ist echt interessant. Also wir müssen auf jeden Fall gleich in die Geschichte eintauchen. Ich bin 1991 geboren, also als ich drei war, hast du schon angefangen damit. Das ist ein ganzes Leben eines jungen Erwachsenen, würde ich sagen, steckt schon in dieser Firma drin. Und wenn man hier reinkommt, dann merkt man das natürlich auch. Ihr habt hier einiges an Stockwerken plus Dachterrasse, ist eine schöne Atmosphäre, viele Leute, die hier rumlaufen.
Dankeschön. Nein, wir geben uns Mühe und man kann in jedes Detail Denkkraft reinstecken. Und man wird belohnt. Man freut sich, wenn man reinkommt. Man freut sich, wenn die Dinge gut gestaltet sind. Und da bemühen wir uns immer.
Perfekt. Was macht ihr denn? Was macht MGM?
MGM ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Betrieb von Enterprise-Geschäftsanwendungen. Das ist eine ganz besondere Klasse an Software, diese großen Geschäftsanwendungen. Sie werden charakterisiert dadurch, dass es immer um komplexe Geschäftsprozesse, um komplexe Datenstrukturen geht. Auch darum, dass diese Anwendungen nie alleine in der Landschaft stehen, sondern immer integriert sind in einer Anwendungslandschaft. Das größte Charakteristikum ist, dass wenn wir eine Anwendung schreiben, muss das 20 bis 30 Jahre leben und weiterentwickelt werden. Und das prägt die ganze Firma. Das heißt also, es ist nicht so, dass wir irgendwas entwickeln und in zwei Jahren wird das weggeschmissen, sondern in der Regel ist das, was wir erschaffen, sehr, sehr langlebig. Und es gibt auch Publikationen von Google und anderen, die sagen, hey, wenn du irgendwas baust, was irgendwo ein Jahr verwendet werden soll, mach's, wie du möchtest. Du brauchst überhaupt auf nichts Rücksicht zu nehmen. Aber wenn du nachhaltige Software bauen willst, dann brauchst du Software Engineering. Dann musst du dir über alles Gedanken machen. Wie organisiere ich mich? Wie strukturiere ich das alles? Und das charakterisiert uns, diese Langlebigkeit.
Okay, da müssen wir vielleicht später nochmal kurz drauf gehen, was man da anders machen muss beim Entwickeln. Ist ja auch ein brandaktuelles Thema. Ja, ich kriege von allen Seiten Code-Sachen und Mockups und alles Mögliche zugespielt und jeder hat irgendwie Firmenideen, was ich irgendwie auf der einen Seite super cool finde, weil das natürlich sehr zugänglich ist auf einmal. Auf der anderen Seite mal gucken, wie viel davon produktiviert wird und wie lange es dann auch lebt, wie du ja gerade gesagt hast. Kannst du ein paar Beispiele machen, was das für Anwendungsentwicklung ist? Und ihr habt ja auch ein Flagship-Produkt. Ja. So wie ich es verstanden habe. Ja.
Also vielleicht zwei Beispiele für Anwendungen dieser Größenordnung. Das eine ist das Elster Online-Portal, wo wir der haupttechnische Partner sind. Und das hat entsprechende Größe, Formulare im Umfang von 200, 300.000 Felder und 10 Jahresversionen und. Und ein zweites Beispiel wäre Warenflussmanagement bei einem der weltweit größten Retailer. Also eine Anwendung, womit wir die Verfügbarkeit der Waren zur rechten Zeit in jedem Supermarkt optimieren. Und da kann man sich auch vorstellen, da gehen wirklich massenweise Daten durch unsere Systeme, werden verwaltet, aggregiert und als Entscheidungsgrundlage dann verfügbar gemacht.
Nicht schlecht. Also das Elster-Portal habe ich auch schon verwendet und das haben wahrscheinlich schon einige verwendet, die mal ihre Steuer gemacht haben. Und wenn sie es nicht direkt verwendet haben, dann vielleicht der Steuerberater oder die Steuerberaterin oder halt irgendwie ein anderes Tool, was dann am Ende darauf aufgreift, oder?
Genau, das heißt also nahezu auf jedem Rechner ist eine Bibliothek von MGM oder von unserem Kunden installiert, womit dann die Überprüfung der Daten, die diese Steuerpakete übermitteln wollen, durchgeführt wird. Und wenn alles konsistent ist, dann darf man dann auch übertragen. Und insofern, auch wenn man die kommerziellen Steuerpakete verwendet, verwendet man dann doch Elster. Im Hintergrund.
Ja, das macht Sinn. Und wenn man jetzt einkauft zum Beispiel und man merkt, dass da nichts ausverkauft ist, was man kauft, dann haben die Mitarbeitenden dann auch einen guten Job mit eurer Software gemacht, oder?
Ja, genau. Mit unserer Software, aber mit unserer gemeinsamen.
Ja, okay. Super. Dann weiß man auf jeden Fall, wie man mit euch ab sofort in Kontakt kommt. Und jeder, der den Podcast hört, denkt wahrscheinlich dann an MGM, wenn er die Steuer macht oder wenn er einkauft. Oder?
Hoffentlich sind das gute Gedanken.
Ja, schreibt das gerne mal. Finde ich aber immer ganz gut, wenn man das ein bisschen greifbar macht. Wenn man so auf eurer Website unterwegs ist, sieht man ja schon, ihr habt irgendwie so 4 Produkte oder so. Ne? Die sind dann gelabelt mit A12. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wenn man sich da mal umschaut?
Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht darf ich das historisch einordnen. Wir haben schon von Beginn an große Softwareprojekte gemacht. Die Firma ist aus der Idee entstanden, Mensch, wenn man die besten Techniker einstellt, dann müsste man doch alles überholen können und sozusagen alle Aufträge dieser Welt bekommen für die Entwicklung von Enterprise-Geschäftsanwendungen. Ein richtiger Gedanke, aber auch ein naiver Gedanke ein Stück weit. Damit hatten wir aber durchaus Erfolg. Und um das Jahr 2008, 2009 haben wir gesehen, dass eines unserer großen Systeme abgelöst wurde wir wurden abgelöst durch ein indisches Team. Damals haben alle gelacht, hahaha, die Inder, oh, die sind ja so verspielt und die können das gar nicht und so weiter und so fort. Und ich hatte das Gefühl nicht. Ich hatte das Gefühl, das sind sehr intelligente Menschen, das sind sehr fröhliche Menschen, dynamische Menschen, die auch sehr engagiert sind. Und als Unternehmer muss man dann ein Stück weit ehrlich zu sich sein. Das heißt also, warum sollen sie die Erfahrung nicht dann machen? Warum sollen sie schlechter sein dauerhaft? Das ist ein sehr irrationaler Gedanke. Das heißt also, mir war das völlig klar, dass eben auch indische Softwarehäuser in absehbarer Zeit sehr gute Qualität erzeugen werden. Dann stellt sich die Frage, was sind denn dann unsere Vorteile? Also wenn ein indisches Team ein Projekt macht oder ein MGM-Team, was sind dann die Unterschiede? Und aus diesem Gedanken heraus, dass wir uns Vorteile erarbeiten müssen, haben wir dann angefangen, projektübergreifend Komponenten und Verfahrensweisen zu entwickeln. Das heißt also, A12 steht für Allianz 2012. Mhm. Das war das erste Jahr, wo eine Allianz zustande gekommen ist zwischen mehreren Großprojekten bei MGM, wo wir uns darauf verständigt haben, Komponenten zu entwickeln, die wir gemeinsam nutzen. Und das hat sich dann nach und nach weiterentwickelt zu einer kompletten Plattform, der A12-Plattform. Und das ist Grundlage mittlerweile von Projekten im Umfang von ca. 60-70% unseres Umsatzes. Also für die meisten Projekte, die wir jetzt haben, genau wie unsere Partner auch, setzen wir A12 ein.
Okay. Und das ist eine Low-Code-Plattform, oder?
Ja, wir kategorisieren es als Low-Code-Plattform, weil man dann am besten eine Vorstellung davon gewinnt, was das ist. Mhm. Aber ich muss sagen, das reflektiert komplett unsere eigenen Wurzeln. Das heißt also, es ist eine Plattform für die Entwicklung von großen Geschäftsanwendungen.
Okay.
In diesem Sinne ist ein Hauptcharakteristikum, dass es offen ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Low-Code-Plattformen kann ich auf die Open-Source-Bibliotheken zugreifen, die da drin verbaut sind. Ich kann auf die Schnittstellen gehen und da programmieren. Ich habe alle Hebel in der Hand. Und es wird wirklich wie ein Framework eingesetzt, was ich eben im Projekt, in einem Großprojekt, dann verwenden kann, um die Software zu entwickeln. Es schränkt mich in keiner Weise ein. Es hat aber sehr, sehr vieles vorgedacht und vorkonfektioniert. Mhm. Und in diesem Sinne sind wir dann doch anders als, ich sag mal, gängige Low-Code-Plattformen auf dem Markt, die eher ein geschlossenes System bieten, was in sich dann für kleinere Anwendungen unheimlich gut funktioniert.
Verstehe, okay. Wie würdest du jemanden, der gar nichts mit Software am Hut hat, eine Low-Code-Plattform erklären?
Ich würde sagen, es ist unheimlich schwer, das Fachwissen eines Fachmanns zu verstehen als Techniker. Und für den Fachmann ist es ehrlich gesagt auch nicht so leicht zu erklären. Also wie die doppelte Historisierung einer Versicherungsanwendung passiert, da braucht man ein bisschen, bis man es versteht. Und oder wie eine Vertragslogik ist, das ist ein besseres Beispiel. Und die Low-Code-Plattform hilft, damit Fachmenschen beziehungsweise Techniker, die sich für Fachlichkeit interessieren, mit der Low-Code-Plattform diese Logik umsetzen können, mhm. ohne dass sie in die komplexe Welt der Enterprise-Entwicklung einsteigen müssen. Mhm. Und wir haben Modelle entwickelt, also Datenmodelle, Fachmodelle, mit denen man mit dieser Logik erfassen kann, testen kann, anzeigen kann. Und das kann ich alles machen, ohne in die komplette Technik einzusteigen. Ich kann in die Technik einsteigen, ich muss es aber nicht. Das heißt, diese Entkoppelung, das heißt Fachlichkeit trennen von der Technik und erlauben, dass eben diese Fachlichkeit lauffähig wird, in Software umgesetzt wird, das ist der Hauptaspekt unserer Plattform. Und das ändert auch die Vorgehensweise, wenn man eine Low-Code-Plattform wie A12 verwendet.
Okay. Dann noch eine Frage oder zwei Fragen noch zu MGM, bevor wir in die Geschichte ein bisschen reingehen. Gerne. Die eine ist, du hast gesagt, dieses Langlebigkeitsthema ist auch so eins eurer, sag ich mal, Alleinstellungsmerkmale. Was macht man denn anders? Also wenn ich jetzt nicht für eine Anwendung für ein Jahr programmiere, sondern für 30 Jahre, was macht man denn dann anders in der Softwareentwicklung?
Also es fängt damit an, dass wir ja eine der größten modegetriebenen Branchen überhaupt sind in der IT. Es gibt unglaublich viele tolle neue Ansätze und neue MGMIs, Kolleginnen und Kollegen, die anfangen, die haben dann sagen, oh, wir können das einsetzen, wir können dort ein das einsetzen und dann gibt es immer Besprechungen mit unseren erfahrenen Architekten und Architektinnen und die sagen, ja, aber so oft ist das nicht getestet, so oft ist es nicht verwendet und da müssten wir eher sehen, ob sich das überhaupt durchsetzt oder nicht und das hat diese und jene Nebeneffekte. Das heißt also, es ist ein ganz, ganz anderes Leben. Von Anfang an wissen wir, oh Gott, wenn ich das Ding nehme, dann muss ich das noch lange, lange weiter pflegen. Mhm. Und dadurch, dass diese Pakete jetzt aber heute bei uns in der A12-Plattform verbaut sind, gehen wir auch auf neue Technologie, sobald wir sehen, dass der Markt sich in eine bestimmte Richtung verändert. Also es gibt so ein Oberflächenpaket, das nennt sich Angular und dann haben wir gesehen, dass der Markt Richtung React geht und dann haben wir das komplett bei A12 geändert und haben die andere Bibliothek dort reingezogen. Das heißt also, wir orientieren uns sehr, sehr stark daran, was sich durchsetzt und nicht, was das Modernste ist, was ich verwenden könnte.
Verstanden. Okay, vielleicht gehen wir da später noch ein bisschen rein, aber jetzt möchte ich erst mal erfahren, oder ich habe gesagt zwei Fragen.
Deswegen sehr gerne.
Die zweite Frage erst noch, kannst du so ein paar Rahmenbedingungen sagen, also was, wie viele Leute seid ihr, wie viele Standorte habt ihr, wenn du was zu Umsatz sagen kannst und darfst auch gerne einfach so ein paar, dass man weiß, wie groß ihr seid.
Wir sind circa 1050 oder mittlerweile ein bisschen mehr festangestellte Mitarbeiter, 700 davon in Deutschland und die anderen verteilt auf Prag, Grenoble, Porto und Vietnam. Mhm. Und wir haben letztes Jahr circa 130 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und was noch? Was darf ich noch erzählen?
Ich glaube, also Standorte hatte ich, glaube ich, noch gefragt.
Standorte aber haben hast wir circa 19 Standorte.
Ja, genau. Okay, also global, ja. Also oder ist es global?
Oder ist global, es global 19, ja. Okay. Man braucht mehrere Standorte oder einige Standorte, wenn man darauf angewiesen ist, wirklich sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen einzustellen. Weil die sind halt an verschiedenen Standorten, meistens in schönen Städten. Da versuchen wir immer, uns auszubreiten.
Das ist eine gute Taktik auf jeden Fall. So, dann erzähl uns mal, also fangen wir mal mit vor MGM an. Was hast du denn davor gemacht? Hol uns da mal ab.
Sehr gerne. Also, ich bin in Iran geboren und ein Jahr nach der Revolution bin ich nach Deutschland gekommen. Da hatte ich die 11. Klasse in Iran bestanden und habe die 11. hier wiederholt und mein Abitur hier gemacht. Dann bin ich nach Regensburg gegangen, habe Philosophie und Psychologie studiert, aber ab dem zweiten Semester eigentlich fast nur noch für das Institut programmiert, weil damals das Institut eine unfassbar attraktive Maschine, einen Computer Xerox Lisp Maschine gekauft hatte und das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen und durfte das Tag und Nacht verwenden und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Dann habe ich sozusagen dort mein Studium beendet und danach habe ich angefangen für eine kleine Firma im Umland von München zu arbeiten. Wir haben einen Produktionsleitstand gebaut und diese Firma ist leider pleite gegangen. Danach war ich Freiberufler. Und wenn man als Freiberufler arbeitet, dann für große deutsche Konzerne, dann schalten die meistens einen Zwischenhändler ein, weil sie keinen direkten Vertrag mit dir haben wollen. Mhm. Und dieser Zwischenhändler hat sehr, sehr spät immer gezahlt, sodass ich nach einem Jahr gesagt habe, hey, ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Ich möchte nicht die ganze Zeit anrufen, dass ich mein Geld kriege. Können wir das nicht direkt machen? Und dann haben sie gesagt, nein, dann wenn direkt, dann müssen sie eine GmbH sein. Habe gesagt, gut, dann bin ich eine GmbH.
Das war dann, einfach.
Ja, angerufen mein Bruder Homayun und einen guten Freund Tomasz. Und die waren auch Freiberufler und habe gesagt, pass mal auf, lasst uns einfach eine GmbH gründen und über unsere eigene GmbH arbeiten. Das war auch der Ursprung, Mehmanisch, Gemischi, Mehmanisch.
Ah.
Daher kommen die drei Buchstaben.
Sehr gut.
Und wir haben am Anfang das auch so praktiziert und also in kürzester Zeit waren dann ungefähr 15, 20 Kolleginnen und Kollegen, die über unsere GmbH gearbeitet haben, weil es natürlich viel günstiger war. Wir waren nicht drauf aus, dass wir irgendwie Geld nehmen oder irgendwas. Aber das Problem ist, man begleitet dann eine Person zum Kunden, wenn er an einem Freiberufler interessiert ist. Und wären wir in der Lage gewesen, unseren Mund zu halten in solchen Meetings, sodass da so ein Interview stattfindet mit der Person, dann wäre alles wahrscheinlich so weitergegangen. Aber das waren wir nicht. Das heißt, der Kunde hat erzählt, ich habe diese und jene Probleme und meine IT-Landschaft sieht so aus. Und dann ist man in die fachliche Diskussion mit eingestiegen und hat den Eindruck erweckt, man sei ein Softwarehaus. Das heißt also, wenn die Person was Falsches gemacht hat, wurden wir angerufen, Herr Mehmanisch, das ist und das und passiert, übernehmen Sie. Oder wie übernehmen Sie? Und deswegen haben wir nach sehr, sehr kurzer Zeit, das waren jetzt ein paar Monate, gesagt, nee, also entweder müssen wir es seriös betreiben oder damit aufhören, weil wir erwecken den falschen Eindruck. Dann haben wir uns selber angestellt und haben angefangen, mit Festangestellten zu arbeiten und ja.
Also,
dann waren wir ein Softwarehaus.
Oh Mann, also so eine Geschichte habe ich auch noch nie gehört. Also, ihr habt das also quasi, okay, also jeder hat es gehört. Super, super interessante Story, wie das zustande gekommen ist. Wie ging es dann weiter? Ich meine, dann war der wahrscheinlich irgendwie immer so 15, 20 Leute am Anfang oder so, oder?
Genau. Wir hatten ein großes Projekt, also eine Produkt- und Preisverwaltung für einen internationalen amerikanischen Konzern, waren stolz wie Bolle, weil das Ding in 40 Ländern live war, mit Daten-Exchange in jeder Richtung und so weiter und so fort. Und das war eben die Idee, Mensch, die besten Techniker, wir machen das alles und so. Und dann habe ich aber gesehen, dass sogar in diesem Konzern sehr oft andere Firmen gefragt werden, wenn es um neue Anwendungen geht und wir nicht. Und dann habe ich entsprechend die Projektleiter oder die Zuständigen gefragt, sag mal, wir machen das doch so, wieso wir nicht? Und dann habe ich gesagt, weißt du, Thomas, ihr baut alles, ihr macht alles und wir kriegen auch gute Anwendungen. Aber es ist immer ein blödes Gefühl, mit euch zu tun zu haben. Ich war echt wie vom, sag ich, wieso? Sagt er, na, ihr sitzt in unseren Meetings, schlürft euer Kaffee, sagt kein Wort und denkt euch, redet wie was ihr wollt, ich weiß ja, was ich für euch bauen muss. Ihr macht es auch, aber das gibt uns ein ganz schlechtes Gefühl. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, wir brauchen Fachleute, wir brauchen Berater, wir brauchen einfach auch fachliche Projektleiter, okay. Also das ganze Spektrum und diese Idee oder die Dominanz der Technik in unseren Köpfen, wenn ich technisch was machen kann, dann ist der Kunde sehr zufrieden, hat dann aufgehört und wir wurden quasi praktisch eine komplette Organisation.
Wahnsinn.
Das war eben ein Evolutionsschritt für uns, ein großer Schritt, muss ich sagen. Das war so die erste Stufe. Dann kam eben Offshoring und so weiter. Dann kam die Internationalisierung. Dann haben wir unglaublich viel Blödsinn gehört. Also in der Tschechei kündigen 50% der Leute jedes Jahr und so weiter. Kultur ganz anders. Das war völliger Blödsinn, okay. Weil wir haben weltweit dieselbe Fluktuation, 4%, ja. Mhm. Und hey, also die Leute merken einfach, wenn du fair mit ihnen umgehst und wenn sie sich gleich behandelst. Ja. Und insofern darf man nicht auf solche Sachen hören, sondern muss eigentlich darauf vertrauen, wenn du die richtige Kultur hast, wird das auch ankommen.
Okay.
Mhm. Und so war das auch. Das war unglaublich spannend. Also eine Firma, dann, das dann international ist, ist einfach wirklich was anderes. Deshalb bringt unglaublich viel Freude. Und das war eben der nächste Schritt. Der übernächste Schritt war, dass wir dann die deutschen Kolleginnen und Kollegen, die wir in diese Niederlassungen geschickt haben, Auslandsniederlassungen, zurückgeholt haben, weil wir gesagt haben, die Welt wird nicht ein besserer Platz, wo überall, wenn überall deutsche Führungskräfte sind, das muss dann lokal geführt werden. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war dann richtig international. Unser Konzept ist, dass jeder Standort gleich ist. Es ist nicht so, dass die besten Köpfe hier in Deutschland sind oder sonst was. Es ist einfach überhaupt nicht so. Es ist wirklich gleich. Ja, Erfahrung ist anders manchmal, aber wenn die Kolleginnen und Kollegen erfahrener werden, dann sind sie wirklich genauso gut wie die Kollegen, die in Deutschland arbeiten, muss man sagen. Das war der nächste Evolutionsschritt.
Okay.
Dann kam eben die ganze Arbeit an unserer Plattform. Und das war das eine. Und das zweite war das Schwimmen gegen den Markt. Warum? Weil agile Softwareentwicklung wurde große Mode.
Mhm.
Und das haben wir auch praktiziert. Aber uns war von Anfang an bewusst, es gibt auch Spezialisierungen. Also für Anwendungen, die Millionen User haben, da musst du einfach Lasttests machen. Und die Durchführung eines Lasttests ist nicht so kompliziert. Aber dieser Test bringt 80, 160, 200 Seiten Diagramme raus. Wenn du das nicht sehr oft in deinem Leben gemacht hast, weißt du gar nicht, was du mit diesen Diagrammen anfangen sollst. Du brauchst einen Spezialisten. Deswegen haben wir unsere Organisation so ausgeprägt, dass wir eben für Last and Performance, Qualitätssicherung ein Kompetenzteam hatten, für User Experience ein Kompetenzteam hatten und für andere Themen genauso. Und die haben eben in allen Projekten mit reingewirkt. Und dadurch hat sich die ganze Organisation verändert. Das heißt also, wir waren nicht organisiert in abgeschlossenen Projekten, sondern hatten die ganzen Kompetenzteams in der Interaktion mit den Projekten. Und es ist ganz schön schwierig. Es hört sich viel leichter an, als es ist, weil klar, abgeschlossene Projekte haben auch ihre Vorteile und so weiter und so fort. Aber wir haben einfach ein bisschen gebraucht und brauchen immer noch, um das gut auf die Reihe zu kriegen.
Okay.
Das war die nächste Evolution und damit sind wir eigentlich sehr gut gefahren, auch mit dieser Plattform, mit der Plattformansatz. Und im Moment sind wir komplett in der KI-Revolution.
Mhm.
Das ist jetzt sozusagen eine unfassbar spannende Zeit.
Ich bin gespannt, was du mir da so ein bisschen zu sagst. Also da gibt es viele Stimmen gerade. Ich sehe immer mal wieder auch so Headlines und Posts, wo drauf steht KI eats Software und solche Sachen. Also mich würde mal interessieren, was da dran ist. Und wahrscheinlich weiß es niemand, ne? Weil natürlich in 2 bis 3 Jahren kann sich so viel wieder drehen und passieren. Aber wie ist denn deine Meinung dazu?
Da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Das heißt also, wir sind jetzt schon und in absehbarer Zeit noch mehr in der Lage, viel schneller Software zu produzieren, auch nachhaltige Software zu produzieren, als in der Vergangenheit. Und jetzt muss man sehen, alles, was ich sage, basiert auf der Annahme, dass der Mensch noch irgendwo in der Loop ist. Das heißt also, wenn Software generiert wird, auch durch die KI, muss ein Mensch noch Verantwortung tragen und sagen, ja, das passt, das ist gut umgesetzt. Wenn kein Mensch mehr in der Loop ist, ist das ganz anders. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Aber solange ein Mensch noch Verantwortung trägt, ist das Spiel, dass man eben unserer Meinung nach, dass es sehr angebracht ist, zu sagen, ich habe eine getestete Basis, eine Plattform, auf die ich aufsetzen kann. Ich generiere nur diese Schicht darüber. Die kann ich auch überprüfen. Also Ich sage ein Beispiel. Eine große Enterprise-Anwendung hat manchmal 15.000, 20, 15 Millionen, 20 Millionen Lines of Code. Auch wirklich standardmäßig gemacht und so weiter und so fort. Wie teste ich das denn? Nehmen wir mal an, du generierst diesen Code. Was machst du dann damit? Also es ist unserer Meinung nach viel besser, wenn die Fachlichkeit und Technik getrennt sind, wenn ich die Fachlichkeit separat testen kann, wenn ich diesen Custom Code, den ich noch brauche, teste und nicht alles testen muss und alles anschauen muss. Das ist im Moment unser Ansatz, ergänzt durch die durch den Plan, den wir jetzt gerade exekutieren, KI in unsere laufenden Anwendungen einzubauen. Mhm. Und zwar nicht nur für einzelne Aspekte, du kannst ein Dokument scannen und du kannst das und jenes machen, sondern dass du in der Lage bist, fachliche Agenten zu entwickeln und auch laufend selber zu verbessern, die dir helfen, eine Aufgabe komplett zu übernehmen. Ich sag mal, eine Schadensabteilung von einer Versicherung sollte in absehbarer Zeit 2, 3, 4 Supervisor haben, Menschen, die sich extrem gut auskennen und die dann ihre KI-Agenten im Überblick haben, die dann die Fälle bearbeiten. Voraussetzung dafür ist aber, dass ich nicht das Ganze miteinander getrennt voneinander getrennt habe. Also ich habe einmal meine Stammdatenverwaltung, da sind die Daten von den einzelnen Verträgen und Kunden und so weiter drin. Und daneben habe ich meine KI, die ich immer wieder befragen kann. Also das ist der Modus, in dem wir jetzt arbeiten, sondern die KI ist in der Anwendung mit integriert.
Okay.
Daran arbeiten wir, daran glauben wir und wir glauben auch, dass wir für die fachlichen Anwendungen, die wir angehen, in Zukunft auch gut Konkurrenz machen können, in jeder Hinsicht Konkurrenz machen können für Cloud Code und andere.
Okay, also das würde ja erstmal so ein bisschen gegen diese These sprechen, KI eats Software, oder? Weil das heißt ja dann, also ich verstehe, was du meinst, aber irgendwie für mich hört sich das so an, als würde es in Zukunft keine Software mehr geben, weil die KI das alles schreibt.
Also das würde ich, doch, die KI schreibt es. Also ich würde mal sagen, die Welt ändert sich dahingehend, dass man sich viel mehr vornehmen kann.
Okay.
Also, bis jetzt ist es so, was ist das Spiel? Wir sind jetzt immer noch im Plattformspiel. Ne? Irgendeine Firma kriegt ein paar hundert Millionen Dollar Geld, baut irgendeine Plattform und dann schauen die, dass die alle anderen platt machen und sich durchsetzen und so weiter und so fort.
Okay.
Das Spiel wird sich komplett ändern. Wir trauen uns heute zu, jede Software anzugreifen, weil es mit einem begrenzten Team möglich ist. Du brauchst diese 300, 400, 500 Millionen Dollar nicht mehr, damit du das angehen kannst. Und wenn man diesen Gedanken verinnerlicht hat, dann sieht man, boah, die Möglichkeiten, die man hat, explodieren.
Okay.
Weil einfach Können eine viel größere Rolle spielt, weil Partnerschaften mit Fachexperten, Fachhäusern eine viel größere Rolle spielt als ausschließlich Verfügbarkeit von Kapital.
Das ist interessant.
Meiner Meinung nach ist das auch der goldene Weg für den deutschen Mittelstand. Weil der deutsche Mittelstand hatte in den letzten Jahren das Problem, dass sie immer mit dieser Plattformstrategie zu kämpfen hatte. Irgendjemand setzt eine Firma auf, gibt denen einen Haufen Geld, damit sie alles platt machen. So leicht wird es nicht mehr in Zukunft. Ideen und Können spielen da eine ganz, ganz, ganz andere Rolle. Die Bedeutung von Kapital wird abnehmen. Es ist nicht so in der Schicht der Infrastruktur, also Rechenzentren bauen und mit einem Haufen Grafikkarten und Rechnern bestücken, damit ich meine Modelle laufen lassen kann. Und es ist nicht wahr für die Ebene der Large Language Models, also der KI-Modelle. Da spielt Geld immer noch eine Wahnsinnsrolle. Aber alles, was da drüber kommt, da spielt es eine viel geringere Rolle. Und wir haben uns vorgenommen, eben Oberkante Large Language Model aufzusetzen und alles dann selber anzubieten.
Mhm. Okay.
Und jedem da auch genau Konkurrenz zu machen, jedem amerikanischen Haus. Und wenn das sein sollte, dann werden wir auch in die Modellentwicklung mit Partnern einsteigen müssen. Das sehen wir aber im Moment nicht.
Okay, also das heißt aber auch dann so Sachen wie Office-Anwendungen, Google Business, also alle so diese Sachen, wo man sagt, okay, die sind eigentlich gesetzt, die werden sich vielleicht auch in den nächsten 10, 15 Jahren verändern, weil jemand sagt, ich baue mir mein eigenes Unternehmenskommunikationsdokumente etc. Tool und ich brauche vielleicht gar kein ja, SAP oder kein Office oder sowas mehr.
Das weiß ich nicht, weil das setzt voraus, dass die Unternehmen, die diese Softwarepakete geschrieben haben, statisch bleiben.
Mhm.
Und das werden sie nicht. Das sind intelligente Menschen dahinter, die werden sich auch bewegen und die werden auch eine Antwort auf die Vielfalt haben. Das heißt also, wenn wir SAP nehmen, SAP lebt davon, dass sie unfassbar viele Geschäftsmodelle unterstützen kann, abbilden kann. In eine Basis. Automatisch ist das so, dass diese Basis sehr viele generische Strukturen hat dann. Allgemeine Strukturen, die angepasst werden müssen. Also die langlaufenden Projekte dann.
Mhm.
Und sie werden das anders machen. Vielleicht werden sie für jede Branche branchenspezifische SAP-Varianten rausbringen. Vielleicht werden sie jeden Kunden unterstützen, das nochmal ganz anders anzupassen. Mhm. Das heißt also, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die dann einfach so bleiben, wie sie sind und mhm. nur wir bewegen uns, sondern das wird ein sehr, sehr interessantes ja, Setup sein.
Guter Punkt. Ja gut, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt die nächsten 2, 3 Jahre auf jeden Fall. Gehen wir noch mal ein bisschen auf dich ein. Warum glaubst du, dass du Unternehmer geworden bist?
Warum glaube ich, dass ich Unternehmer geworden bin, beziehungsweise was zeichnet vielleicht einen Unternehmer aus?
Mhm.
Mehrere Dinge. Zum einen ist das meiner Meinung nach eine ehrliche, sachliche Bewertung der Situation, die ein Unternehmer macht. Ich habe Beispiele gebracht, ich habe die indischen Kollegen gesehen und ich hätte dann auch mit allen anderen Witze reißen können.
Mhm.
Und war nicht so. Ich habe gespürt, boah, das sind intelligente Menschen. Die werden es machen. Das meine ich mit einer ehrliche, sachliche Bewertung einer Sachlage. Das Zweite, was einen Unternehmer auszeichnet, meiner Meinung nach, ist, dass es ihm nichts bringt, wenn er sagen kann, warum was nicht funktioniert. Was meine ich damit? Es gab eine lange Zeit, da war es sehr, sehr schwer, Informatiker, Informatikerin einzustellen. Und ich kann dann die ganzen Statistiken bringen. Ja, der Markt ist so und dieses und jenes und so weiter. Deswegen hat es nicht funktioniert. Ja, kann ich machen, aber das bringt mir nichts. Du weißt einfach, verflucht nochmal, ich muss es schaffen. Und ja, ich kann dann begründen, warum nicht, aber dann geht mein Laden unter. Das geht nicht. Ich muss es schaffen.
Mhm.
Und das unterscheidet für mich Menschen, die also etwas mehr Konzernmentalität haben, wobei Konzernmentalität gibt es auch in kleineren Firmen, in größeren Firmen. Es ist nicht sozusagen, dass sie in Konzernen arbeiten, aber so eine Mentalität wie: Ich kann schlüssig begründen, warum irgendwas so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Mhm.
Der Unterschied zum Unternehmer, der einfach weiß, hey, es bringt mir nichts, es zu erklären. Ich muss es einfach schaffen.
Das ist interessant. Also, kennst du das Buch Grit?
Leider nicht.
Das schicke ich dir danach mal zu. Da geht es darum, da wurde auch gemessen, wie kann man feststellen, ob jemand irgendwie erfolgreich in einer Domäne wird. Und da hat man sich verschiedene Domänen angeschaut und ist ein ganz, ganz großes Buch auch über Psychologie. Und da steht drin, also eine Gemeinsamkeit, die man finden kann, sind Leute, die halt nicht aufhören. Das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun mit, es bringt mir nichts zu sagen, warum es nicht geht. Es muss einfach klappen. Und wenn man so lange weitermacht, bis es irgendwann klappt, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft oder dass man zumindest beim Schaffen irgendwann, sage ich mal, dann nicht mehr weiterkommt. Wie kriegt man oder woher kommt dieses Gen? Also woher kommt dieses, es bringt mir nichts zu sagen, dass etwas nicht funktioniert, ich muss es schaffen. Ist das angeboren oder entwickelt man das in der Kindheit oder woher kommt das?
Oh, das ist für mich schwer zu beurteilen. Ich kann es eigentlich nicht sagen, aber man muss sagen, die Kultur, in der man lebt, hat auch einen großen Einfluss, meiner Meinung nach. Also gewisse Voraussetzungen werden wahrscheinlich da sein müssen. Ich kann es nicht wirklich sagen, weil wissenschaftlich untersucht ist es nicht. aber die Kultur eines Unternehmens muss einem das auch selber klar machen. Und darf auch Dinge nicht fördern, die dem entgegenwirken.
Okay.
Das ist so.
Okay, das ist schon mal das jetzige Setting. Aber ich glaube schon, dass Leute, also du zum Beispiel ja auch, du warst dann Freelancer, da bist du so mehr oder weniger, glaube ich, reingerutscht. Ja, du hattest ja auch eine erste Firma schon gegründet. Aber dann hattest du ja irgendwie schon dieses Mindset entwickelt, oder? Also das ist ja was, was dann irgendwie schon da war. Ich frage mich immer, sind solche Eigenschaften halt angeboren? Oder entwickelt man die irgendwie als, weiß ich nicht, von Elternhaus vielleicht sogar mitgegeben oder irgendwie, ne?
Also das kann durchaus sein. Ich kann es nicht sagen, ich kann nur sagen, bei uns im Elternhaus wurden die Sachen wirklich offen diskutiert und ich musste auch als 8-9-Jähriger meinen Standpunkt verteidigen. Das heißt also, die Familie ist um einen Tisch gesessen und dann musste ich sagen, warum ich jetzt irgendwie Filme anschauen will, was ich nicht anschauen darf.
Ah ja, okay, interessant.
Das ist, genau.
Okay, ja, spannend. Danke dir auf jeden Fall schon mal für die ganzen Einblicke. Kannst du uns mal so durch so einen Alltag bei dir durchlotsen? Also wann stehst du auf? Was machst du als erstes? Wie sieht so dein Tag aus? Gibt es irgendwelche festen Routinen? One day in the life.
One day in the life. Also meistens wache ich 5:45 oder 6 auf und habe vielleicht einen Artikel, den ich noch lesen will. Und an manchen Tagen, vielleicht 2-mal die Woche, mache ich dann auch Sport. Also vielleicht einmal, ich habe so ein Yoga-Video gefunden, das machen meine Frau und ich gemeinsam am Morgen dann. Das dauert 25 Minuten oder ich mache was anderes.
Ja.
An manchen anderen Tagen stehe ich einfach auf und dusche, Frühstück und dann geht's in die Arbeit. Ich freue mich schon riesig, wenn ich dann herradle oder herfahre. Das ist schon mal wahnsinnig toll, weil ich mich auf die Kolleginnen und Kollegen freue, auf das Büro freue und da gehen einem zig Sachen durch den Kopf. Und je nachdem, was an dem Tag anliegt, es gibt ein paar langlaufende Prozesse im Kopf. Und dazu gibt es immer wieder Meetings, zum Beispiel, wie bringen wir normale Geschäftsanwendungen und KI zusammen. Das ist nichts, was jetzt, aber jeden zweiten Tag gibt es Meetings, weil bei uns ist es so, jeder denkt und macht mit der KI rum und dann redet man mit den Kolleginnen, was hast du gedacht, was hast du gemacht und wie können wir das zusammenbringen? Hey, es bringt nichts, wenn 1000 Leute in 1000 Richtungen laufen. Also solche Gespräche. Zum Teil sind es einfach Meetings, die man einfach hat, weil liegt eine Ausschreibung aus und die müssen wir beantworten oder es gibt eine Eskalation und wir müssen was machen. Also es ist eine Mischung aus inhaltlicher Arbeit und Dingen, die aus dem Alltag eines Unternehmens kommen, wo du irgendwo dich engagieren musst oder was machen musst. Was ich jetzt versuche seit neuestem, ist auch etwas mehr nach draußen zu gehen, weil es auch für uns wichtig ist mittlerweile und für die Größe der Firma, dass man einfach den Namen kennt und dass die Firma etwas bekannter wird.
Okay. Und dann gibt es irgendwelche Sachen, die du so regelmäßig machst, also jeden Tag oder also außer die Sachen, die du genannt hast, wo man sich denken kann, oder jede Woche, irgendwelche so Routinen, Alltagsthemen?
Neben Sport oder egal
Ja,
was?
egal was, ja.
Also, ich versuche 50 Mal im Jahr mit dem Fahrrad in die Arbeit zu kommen.
Okay.
Das ist ein Ziel, was ich mir gesetzt habe.
Ja.
Zweimal die Woche zu Hause mein Krafttraining zu machen, zweimal die Woche mit meiner Frau meinen Yoga zu machen. Dann gibt es bestimmte technische Diskussionsforen oder Publikationsforen, die ich versuche zu lesen. Mir ist bewusst, welche Themen ich gerade in meinem Kopf crunche. Und da versuche ich auch regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen drüber zu sprechen. Und wie soll ich sagen? Ansonsten bin ich einfach fasziniert von dem Arbeitsalltag. Ich kann es dir gar nicht sagen. Du kommst hier rein und buff, buff, buff. Also dann passiert's einfach.
Super. Also man merkt auf jeden Fall, dass du das gefunden hast, was dir sehr gut liegt und wo du offensichtlich seit 30 Jahren dahinter bist.
Und ich muss sagen, eine Sache, die mir sehr geholfen hat, Orientierung zu haben im Beruf und im Leben, im Privatleben, war, ich habe mir die Frage gestellt, was ist wichtig im Leben? Und ich glaube, das Wichtigste ist, womit verbringe ich meine Zeit? Mit wem? Mit wem verbringe ich meine Lebenszeit? Und da bin ich stolz darauf, dass ich unfassbar spannende Menschen um mich habe. Das ist einfach ein Quell der Energie und der Freude. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Das heißt also, man hat ein gutes Gefühl dafür, wenn man in der falschen Umgebung ist oder wenn das, hey, dann muss man da raus. Das ist so, mit wem verbringe ich mein Leben? Das ist eine der wichtigsten Dinge, die man im Leben überhaupt festlegen kann.
Das ist ein richtig guter Tipp. Alle, die jetzt bisher zugehört haben, können sich auf jeden Fall mal nach dem Podcast die Frage stellen, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit und mit wem? Das ist sehr aufschlussreich. Sollte man mal mit einem Blatt Papier auch mal vielleicht dran gehen, dann kann man das so ein bisschen ja, aufzeichnen und visualisieren. Letzte Frage: Was würdest du machen, wenn man dir das hier alles wegnehmen würde?
Was würde ich machen, wenn man mir das Ganze wegnehmen würde? Ich würde wahrscheinlich einfach die Dinge weiterlesen, die ich lese. Dann hätte ich wahrscheinlich eine Idee, was ich machen will. Zumindest sagt mir meine Frau, bleib da, wo du bist, weil sonst entwickelst du nur noch andere blöde Ideen. ja, ich würde meine Freunde anrufen und würde ihnen erzählen, was in meinem Kopf umgeht, und daraus entsteht was.
Das finde ich gut. Hey, das hat mega Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Das war ein toller Einblick. Und ich glaube, jeder, der bis jetzt zugehört hat, hat mindestens eine Sache gelernt, hat mindestens eine Sache, die er jetzt mitnehmen kann, ausprobieren kann. Das war echt klasse.
Vielen herzlichen Dank dir.
Super.
Dankeschön.
Lass uns gerne ein paar Bewertungen da für den Podcast oder sendet uns direkt Feedback. Wir freuen uns natürlich immer über Direktfeedback. Unsere Links zu LinkedIn und zu den Webseiten findet ihr unten in den Shownotes. Und so könnt ihr auf jeden Fall auf uns zukommen. Abonnement für den Kanal fände ich besonders wichtig für mich. Das kostet euch nichts. Ihr hört regelmäßig zu. Die meisten haben den Kanal nicht abonniert. Das ist auch nicht so schlimm. Ihr könnt auch zuhören, ohne zu abonnieren. Aber wenn ihr dem Format noch einen kleinen Push geben wollt, dann gerne einfach diesen Knopf drücken und uns eine Bewertung dalassen. Das Ganze ist ja auch möglich, weil wir hier mit Atreus zusammenarbeiten. Sprich, schaut gerne mal auf atreus.de vorbei. Speziell, wenn ihr interimistische Aufgaben habt im Unternehmen. Das heißt, Aufgaben, die über einen gewissen Zeitraum abgearbeitet werden, wo ihr entweder eine Ressource oder eine Kompetenz nur für einen begrenzten Zeitraum braucht, dann könnt ihr gerne mal auf mich zukommen. Da gibt es ja unterschiedliche Themen, wo sowas relevant ist. Wenn ihr der Meinung seid, ich habe gerade so ein Thema, dann können wir ja einfach mal sprechen. Oftmals findet man dann auch doch eine Lösung im eigenen Unternehmen oder im Netzwerk. Und wenn nicht, dann haben wir einen sehr, sehr guten, qualifizierten Talentpool. 20 Jahre lang haben wir da schon reingesteckt und dann können wir euch sicherlich auch aushelfen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Gespräch mit dir.
Vielen herzlichen Dank dir. Es hat total Spaß, super Spaß gemacht.